Pfarrer aus oberbayerischem Zorneding tritt zurück, so lautete die Schlagzeile im Spiegel im März letzten Jahres. 5 Morddrohungen hatte Pfarrer Olivier Ndjimbijende bis dahin erhalten. Der Anlass: der Pfarrgemeinderat hatte die CSU-Lokalpolitiker aufgefordert, nicht mehr die Kirchtürme auf ihren Schriften zu verwenden, nachdem in genau diesen Schriften rassistische Aussagen verbreitet worden waren. Der Konflikt eskalierte. Zorneding wurde bundesweit bekannt als das Dorf, in dem der dunkelhäutige Pfarrer um sein Leben fürchten muss. In einer Nacht- und Nebelaktion hat er das Dorf verlassen und lange Zeit keine Interviews gegeben. Umso mehr freue ich mich, dass Sie heute bei mir sind. Herzlich willkommen, Olivier Ndjimbijende.
Dankeschön.
Über Details dieser Geschichte reden wir später noch, aber habe ich die Ereignisse so einigermaßen richtig zusammengefasst?
Ja, das ist ganz genau so gewesen, bis auf vielleicht die Zahl der Briefe, der Morddrohungsbriefe. Nach der Kriminalpolizei waren die nicht so 5, sondern 4. Die anderen waren so Beleidigungsbriefe, aber Morddrohungen waren sie 4.
Okay, aber auch das klingt nicht besonders beruhigend. Wie rede ich Sie jetzt eigentlich korrekt an? Ich habe in unseren Mails immer Herr Pfarrer geschrieben, weil Sie waren der Pfarrer von Zorneding. Ja. Aber eigentlich müsste ich richtigerweise Herr Professor sagen, oder?
Ja, man kann Professor sagen, man kann auch Pfarrer sagen, weil ich auch den Pfarrertitel als so eine, einen Titel einfach hatte. Also zuvor hatte ich schon diesen Titel.
Aber Sie sind im vergangenen Jahr an die Uni gegangen und lehren dort.
Ja, also ich bin jetzt in der Katholischen Universität Eichstätt. Da bin ich hauptsächlich als wissenschaftlicher Mitarbeiter eingestellt, mit der Möglichkeit, auch Lehrtätigkeit auszuüben. Aber grundsätzlich bin ich in der Forschung am Zentrum für Flucht und Migration. Und da forsche ich also über Fluchtursachen und Integrationsmöglichkeiten. Aber auch an der Fakultät, zum Beispiel Philosophische Fakultät, da kann ich auch Seminare halten.
Okay, dann ist es genau das, was Sie im vergangenen Jahr gemacht haben. Und Sie haben ein Buch geschrieben mit dem schönen Titel »Und wenn Gott schwarz wäre«. Darüber und über Ihre Geschichte reden wir in den nächsten 2 Stunden hier im Münchner Kirchenradio. Der ehemalige Pfarrer von Zorneding, Olivier Ndjimbijende, ist bei mir zu Gast. Vor 1,5 Jahren hat er den Ort verlassen, weil er Morddrohungen erhalten hatte, nachdem er sich rassistischen Äußerungen einiger CSU-Lokalpolitiker entgegengestellt hatte. Zuerst mal die aller wichtigste Frage: Wie geht es Ihnen?
Oh, es geht mir wirklich ganz gut. Also auch in Zorneding hatte ich viel Spaß mit den Jugendlichen, Ministranten und Ministrantinnen. Und jetzt an der Uni bin ich mitten unter vielen jungen Leuten. Das macht mir viel Spaß. Und alle sind wirklich sehr nett. Von den leitenden Professoren bis zu den Kollegen und Kolleginnen, alle sind sehr nett.
Aber Sie sind damals tatsächlich gegangen, weil Sie Angst hatten?
Ja, da musste ich wirklich also um mein Leben fürchten. Weil die Morddrohungen wurden immer konkreter. Also wenn man sagt, wir kennen Ihre Autokennzeichen, wir sehen Ihre Lichter im Zimmer, das heißt, jemand beobachtet mich.
Um Gottes Willen.
Ja.
Wie ging es Ihnen da? Wie sind Sie damit umgegangen?
Ja, ganz elend. So, dass ich auch bei manchen Fahrten zu Gottesdiensten in anderen Filialen am Abend, dann habe ich ein paar Freunde gebeten, mich zu begleiten. Da hatte ich tatsächlich Angst gehabt. Aber ich hatte einen Stütz und einen Fluchtsort, nämlich Jesus. Ich habe auch immer wieder dabei gebetet, dass er mich schützt.
Haben Sie heute noch Angst?
Grundsätzlich nicht, aber Angstzustände, das kann man manchmal nochmal vorkommen, je nachdem, in welcher Situation ich mich befinde. Zum Beispiel, wenn jemand, ein Unbekannter, zu mir kommt und fragt, sind Sie es? Dann weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Ist er gut gesonnen oder nicht? Da habe ich dann ein bisschen so diese Angstzustände wieder.
Also die wollten einfach wissen, sind Sie das, der da aus Zorneding weggegangen ist? Wollten die Ihnen sagen, Mensch, das tut mir leid, oder wollten die draufhauen?
Also bis jetzt, Gott sei Dank, nur Leute, die wirklich mich unterstützen wollten. Ja, also auch Polizisten zum Beispiel. Junge Polizisten, die haben mich gefragt, zum Beispiel in einer Wirtschaft. Ich warte nicht darauf, dass jemand mich fragt und dass jemand mich erkennt. Aber dann kommt jemand zu mir, ja, sind Sie es, wenn ich hier ein Kreuz habe oder ein römischen Collar, sind Sie es von so einem Ding? Dann wirklich also, beantworte ich nicht so schnell. Aha. Dann überlege ich noch mal und schaue ich mir mal, wie der Herr oder die Dame ist. Aber bei dem Fall habe ich dann gesagt, ja. Also ja, ich möchte Ihnen sagen, wirklich also Gottes Segen, was Sie getan haben, ist total gut.
Ja, ja. Da müssen wir vielleicht doch noch mal ganz kurz auf die Geschichte eingehen und diese Stufen der Eskalation kurz ansprechen. Auslöser war, wie gesagt, eine Äußerung der CSU gegen Flüchtlinge, einer bestimmten Frau in der CSU. Ja. Und der Pfarrgemeinderat hat dann gesagt, liebe CSU, die Kirchtürme nehmt ihr bitte nicht mehr auf eure Schriften, weil wir möchten mit solchen Äußerungen nichts zu tun haben. Sie haben nicht mal unterschrieben, es war der Pfarrgemeinderat.
Ja.
Und dann ging es ab.
Ja, 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 dann ging es also von Reaktion zu Reaktion. Dazwischen natürlich kamen immer wieder viele Journalisten und haben uns immer wieder befragt, sowohl mich und ein paar Leute vom Pfarrgemeinderat, aber auch von der CSU oder von einfach Leute, die in Solingen sind oder lebten. Dann haben sie auch den stellvertretenden Vorsitzenden von der CSU gefragt. Und der ist dann irgendwie explodiert, indem er mich dann mit dem Schimpfwort Neger beschimpfte. Sogar mit der Formulierung, ganz zum Ende seiner Rede, dem Pfarrer empfehle ich oder schlage ich vor oder sage ich, also er sollte aufpassen, dass der alte Pfarrer, der ehemalige Pfarrer, ihm nicht ans Gesicht mit nacktem
Dass der Brehm, hieß der alte Pfarrer, dass der Brehm dem Neger nicht mit dem nackten Arsch ins Gesicht springt, ja, ist,
genau,
glaube ich, die Formulierung.
Richtig, ja, genau. Ja, ja, da war natürlich ein bisschen ein Fehler dabei. Also er war nicht der alte Pfarrer von Zollending, sondern er hatte nur seinen Ruhestand da verbracht.
Ach, das war der Fehler. Ich dachte jetzt, der andere Fehler, der viel tiefer geht.
Ja.
Wie haben Sie da reagiert? Waren Sie da erstmal nur wütend oder hatten Sie da schon Angst? Also ab wann kam Angst dazu?
Also bei dieser Äußerung war ich nur so beleidigt. Da hatte ich noch keine Angst. Aber gleich danach dann kamen schon die ersten Morddrohungsbriefe. Am Anfang hatte ich auch nicht so viel Angst gehabt. Aber als sie sich angehäuft haben, da habe ich angefangen, Angst zu kriegen, weil ich auch Zeichen hatte. Also plötzlich steht in meinem Briefkasten Pulver, weißes Pulver. Ich wusste nicht, woher das kam. Dann natürlich vorsichtig habe ich das beseitigt. Leider habe ich nicht so viele zur Polizei gebracht. Bis jetzt weiß man nicht, was das war. Auf jeden Fall für mich war es beängstigend. Und dann plötzlich auch in der kalten Zeit, im Winter, ist die Heizung zurückgedreht.
Im Pfarrhaus?
Im Pfarrhaus. Also all diese Zeichen, das war nicht ganz für mich beruhigend.
Was heißt, dass auch jemand in Ihrer Nähe was gegen Sie hat?
Ja, ja. Dann habe ich angefangen, wirklich Angst zu haben.
So viel Angst, dass Sie den Ort verlassen wollten. Wie es weiterging, darüber reden wir gleich. Im März 2016 hieß es dann plötzlich, Pfarrer Olivier Njimbijende hat Zorneding verlassen. Haben Sie dann irgendwo um Hilfe gebeten oder wie haben Sie das rein technisch angestellt?
Ja, ja, also die ganz geschickt natürlich, weil die auch in den Medien so zu finden war, haben auch meine Vorgesetzten, der Kardinal und das ganze, also die ganze Bistumsleitung hat das verfolgt und die haben mich wirklich sehr unterstützt. Und die haben sich Gedanken darüber gemacht, als es wirklich zu viel wurde. Ja, dann haben auch sie überlegt und ich auch ja, überlegt. Dann haben sie mich gefragt, was möchten Sie, da bleiben und weiterkämpfen oder lieber weit weg? Dann habe ich mich also für das weit weg entschieden.
Aber erst nach einigen Monaten, oder?
Also November hat es angefangen.
Ja.
Doch, also ein paar
November
Monate.
Bis März,
ja, ja.
Mhm.
Ja, ja.
Also schon eine ganze Weile durchgehalten, ja, aber irgendwann genau. War die Kraft dann nicht
ja,
mehr da.
Ja, klar. Mhm. Und auch die Angst zu groß. Etwas noch dazu, in Verbindung oder nicht, aber auf jeden Fall gleichzeitig, zeitnahe, kam ein Herr ins Rathaus und erzählte der zweiten Bürgermeisterin, dass am Samstag nach dem Abendgottesdienst der Pfarrer von Zorneding nicht mehr existieren würde.
Ups.
Und dieser Herr ist tatsächlich zum Gottesdienst gekommen und hat auch vor dem Gottesdienst die gleiche Geschichte einem Kirchgänger erzählt. Und der hat Angst um mich gekriegt. Und dann ist er sofort zu mir gekommen, um mir das zu erzählen, also mich vorzuwarnen. Und dann habe ich natürlich die Polizei so angerufen. Und die sind auch tatsächlich gekommen. Tatsächlich, dieser Herr ist zum Altar gekommen und wartete auf mich vor dem Altar. Also etwa 1,5 oder 2 Meter vor dem Altar. Da stand er und wartete auf mich. War er bewaffnet oder nicht, bis jetzt weiß niemand. Auf jeden Fall war er ein bedrohender Mensch vor mir, vor dem Altar, während fast des ganzen Gottesdienstes.
Und Sie sind aber trotzdem rausgegangen und haben diesen Gottesdienst gehalten?
Ja, weil in der Sakristei haben wir uns mit der Polizei unterhalten und gefragt, was zu tun wäre, als ich gesehen hatte, dass die Polizei ihn nicht durchsuchen durften. Aber die Leute waren schon in der Kirche. Dann habe ich gesagt, also, das ist nicht mein Gottesdienst, das ist der Gottesdienst Jesu Christi. Ich vertraue auf ihn und ich verlasse mich einfach auf ihn. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist seine Sache, ich gehe zum Gottesdienst. Ab dem Zeitpunkt an hatte ich keine Angst mehr.
Tatsächlich?
Dann haben wir gebetet. Wir beteten immer vor dem Gottesdienst. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Und dann antworten die Ministranten, dann sind wir los. Die kleinen Ministrantinnen und Ministranten, die wussten natürlich nicht ganz genau, was da los war. Mhm. Die Polizisten in der Sakristei und der Pfarrer und. Aber ich bin einfach hin. Ich habe ihn eigentlich fast ignoriert. Ich bin vor ihm vorbeigegangen zum Gottesdienst und dann die Messe. Er war da, die ganze Messe, bis zur Kommunion. Er war wirklich also, wütend. Aber ich habe ihn ignoriert und bei der Kommunion-Austeilung, dann habe ich gesagt, er steht gerade da, wo die Kommunion ausgeteilt werden soll. Also ich fange dann bei ihm an. Tatsächlich, ich bin dann einfach zu ihm gegangen.
Mit schlagendem Herzen, oder?
Nein, wirklich in dem Moment hatte ich keine Angst mehr. Mhm. Also ich habe mich so auf Jesus verlassen. Ich habe gedacht, also der Jesus ist da, in der Kommunion ist er doch da tatsächlich. Ich habe gesagt, okay, ich fange so bei ihm an. Ich bin zu ihm gegangen, die Kommunion eingereicht. Hat er auch die Kommunion empfangen? Aber bevor er die Kommunion zu sich genommen hat, dann sagt er mir nochmal, also ich möchte mich bei Ihnen vorstellen nach dem Gottesdienst. Da hatte ich ein bisschen Bedenken gehabt, was möchte er nach dem Gottesdienst. Aber nach dem Gottesdienst bin ich zurück in die Sakristei gegangen und dann habe ich das den Polizisten erzählt. Dann haben sie gesagt, er sollte hierher kommen und vor uns sich vorstellen. Und das ist auch tatsächlich so gewesen.
Und dann war nichts? Oder hat er wirres Zeug geredet? Oder?
Ja, er war wütend. So aufgrund einiger Sachen in der Kirche, einiger Gebete, zum Beispiel das Vaterunser. Das ist das Einzige, was er gesagt hatte, also worüber er wirklich wütend war. Das Vaterunser sollten wir nicht so beten, wie wir es beten. Lass uns nicht in Versuchung.
Führe
uns nicht in Versuchung. Das wollte er nicht. Und das hat mich dann befohlen. Das sollten Sie weglassen.
Aber das ist dann ein Verwirrter gewesen, oder? Das war ja keine wirkliche zielgerichtete...
Anscheinend. Oh. Aber im Nachhinein habe ich mich auch noch mal an die Geschichte von einem Politiker in Köln in der gleichen Zeit fast, der gerade von einem solchen angegriffen wurde. Mhm. Also... Das hat dazu auch noch beigebracht, dass ich noch stärker Angst hatte.
Ja.
Aber mit dem habe ich dann noch zweimal mich unterhalten, in Gott, also im Pfarrhaus. Er hatte tatsächlich einige Probleme, auch persönliche, nach dem Tod seiner Frau. Ein bisschen verwirrt, ein bisschen, ich weiß nicht, was da los war, wirklich. Mhm. Hat mich um einiges gebeten, das darf ich natürlich nicht erzählen, aber das hat mich nicht beruhigt, sein Besuch in der Kirche.
Ja, also egal, was es war in der Situation, ist jede merkwürdige Begegnung wahrscheinlich furchteinflößend.
Ja.
Und die Nerven liegen blank. Rassistische Anfeindungen, Morddrohungen und zu guter Letzt auch noch ein offenbar geistig verwirrter Mann haben dazu geführt, dass Pfarrer Olivier Njimbijende so viel Angst hatte, dass er Zorneding in einer Nacht- und Nebelaktion verlassen hat. Sie haben sich, glaube ich, dann auch eine ganze Weile erstmal zurückgezogen. Wie lange hat es gedauert, bis Sie ruhig schlafen konnten?
Also nicht so lange, nur so teilweise. Gott sei Dank mag ich auch eine christliche Yoga. Und die hilft mir zum Schlafen. Mhm. Auch wenn ich Ärger habe oder was. Am Abend, wenn ich diese Übungen mache, dann schlafe ich wie ein Engel. Trotzdem.
Das war nicht das erste Mal, dass Sie Fremdenfeindlichkeit und Rassismus ausgesetzt waren. Sie sind in den 80er Jahren nach Deutschland gekommen.
Ja.
Und wurden, ich habe es in Ihrem Buch gelesen, einmal in einem Café nicht bedient.
Ja, leider.
Einmal
in München.
Einmal hat eine Familie ihr Kind nicht von Ihnen taufen lassen wollen, weil Sie dunkelhäutig sind.
Ja, das auch, ja.
Ich meine, man muss sich das mal überlegen. Aus Ihrer Sicht, Sie sind nach Deutschland gekommen, um zu promovieren, um an die Uni zu gehen und haben in der Seelsorge mitgeholfen. Erstmal, der Plan war, glaube ich, dass Sie wieder zurückgehen. Sie hatten schon eine Uni-Karriere hingelegt. Also Sie waren,
ja,
gehörten zur geistigen Elite Ihres Landes und kommen hierher und kriegen nicht mal einen Kaffee. Wie haben Sie sich denn da gefühlt?
Auf jeden Fall nicht freudig.
Ja.
Ich hatte keine Freude. Ich war einfach beleidigt. Aber ich habe doch im Gymnasium immer wieder auch die Geschichte vom Rassismus gehört und die ich habe auch von Hitler gehört. Mhm. Also ich wusste, was passieren kann. Und dann hat es mich nicht so sehr gewundert oder verwundert. Ich wusste ungefähr, was mit den Menschen ist, allgemein. Und aber ich habe auch viele über den Rassismus gelesen und über den Sklavenhandel. Habe ich auch viel gelesen, wie die Sklaven damals, die schwarzen Sklaven behandelt wurden. Also deswegen, als es mir passierte, dann habe ich gedacht, ja, das denken einige, mhm, Europäer oder weiße Leute. Aber Gott sei Dank nicht alle.
Ja, aber ich meine, es war ja beides schon eine ganze Weile zurück. Also 86, da war Hitler seit, jetzt müsste ich gerade rechnen, 41 Jahren,
ja,
tot und die nächste Generation war längst herangewachsen. Haben Sie damit wirklich schon gerechnet, als Sie nach Deutschland gekommen sind? Oder war es so, habe ich mir ja gleich gedacht? Oder was war da so was ging in Ihrem Kopf vor?
Nein, also ich war nur beleidigt, aber wirklich, ich wusste, dass es sowas gibt. Also wenn es mit einem Weißen passiert, dann ist es Rassismus. Aber wenn es mit einem anderen Afrikaner oder Afrikanerin passiert, das könnte auch passieren. Und das ist mir auch tatsächlich im Kongo passiert. Da war ich in einer anderen Region, da spricht man Swahili. Und ich habe da studiert. Und dann suchten wir nach einer Wohnung zu mieten. Dann sind wir zu einem Herrn gegangen. Also wir haben dann die Frage auf Französisch gestellt. Dann hat er uns geantwortet, entweder Swahili oder nichts. Dann geht weg.
Also Sie meinen, Fremdenfeindlichkeit ist ein weltweites Phänomen?
Ja, ich denke ja. Ja. Aber Gott sei Dank, deswegen war ich auch nicht so sehr verwundert, weil ich auch andere Erfahrungen in der gleichen Zeit hatte. Ich habe so viele Freunde, also befreundete Familien, auch einzelne Personen, Männer oder Frauen, dass ich das auch nicht so sehr dramatisiert habe. Das gibt es, aber es gibt auch was anderes.
Olivier Njimbijende ist mein Gast heute bei Hauptsache Mensch. Schon als Olivier Ndjimbijende noch in Afrika gelebt hat, hat er Fremdenfeindlichkeit erlebt. Als er nach Deutschland kam, war es sehr offensichtlich. 15 Jahre haben Sie dann hier gelebt, geforscht und waren als Seelsorger tätig. 2001 sind Sie dann aber in den Kongo zurück, also Sie kommen aus dem Kongo, haben dort auch studiert und Ihren Abschluss gemacht und sind, wie gesagt, zur Promotion erst hierher gekommen. Warum sind Sie zurückgegangen 2001?
Das war der Plan.
Ach so, okay.
Ich habe mich nur nach dem Plan so verhalten. Mhm. Das war so, ich musste hier meine Promotion machen und ein bisschen Psychologie, Pädagogik, damit ich mich auch mit den Jugendlichen da zu Hause beschäftigen konnte. Und als ich mit der Habilitation fertig war, war für mich ganz klar, ich muss zurück. Mhm. Ich bin auch tatsächlich zurück. Mein Bischof hat mich auch, der neue Bischof, hat mich aufgefordert, 2001 nicht zu überschreiten.
Okay.
Ja, ich habe mich angestrengt und im Dezember war ich zu Hause.
Sind aber dann 2005 wieder hierher gekommen, weil ich habe gelesen, Sie haben dort keine Arbeit bekommen. Ist ja undenkbar für einen katholischen Priester. Also.
Ja, es gibt wahrscheinlich Leute, die mit besonderen Erfahrungen da begabt sind. Dazu vielleicht gehöre ich. Das war nicht zu verstehen.
Nee, also nachdem Sie auch 2001 auf jeden Fall fertig werden sollten.
Ja. Ich bin zurückgegangen, an der Uni keinen Platz, in der Diözese keinen Platz, weil mein Bischof irgendwie zunächst mal wollte, dass ich zunächst mal anfange zu arbeiten. Und dann redete er mit seinem Kollegen für eine Stelle in einer Pfarrei zur Hälfte. Aber es gab auch im Hintergrund andere Gründe. An der Uni stammesmäßiges Denken und ein bisschen Neid leider. Das muss man auch sagen. Ich hatte die Habilitation und viele von den Kollegen hatten es nicht. Und ich gehöre zu einem ganz winzigen Stamm. Und an der Uni waren alle anderen von anderen Stämmen. Da gab es niemanden, der mich unterstützen konnte. Nur ein Freund, mit dem ich studiert hatte, der hat versucht. Aber das ist unter so vielen anderen hat er keine Chance.
Aber das ist ja dann auch eine Form von Fremdenfeindlichkeit, die Sie da, oder ja,
wie nennt man das? Ja, klar.
Deswegen, Rassismus ist auch nicht, wie heißt das denn?
Das ist eine Diskriminierung,
ja,
auf jeden Fall.
Aha.
Von den anderen.
Von Minderheiten.
Ja, von Minderheiten und von Angehörigen anderen Stämmen. Ja.
Das haben Sie sich also 4 Jahre angeschaut, dann hatten Sie eine Augenoperation in Deutschland und sind dann gleich hier geblieben.
Ja.
Kurz zusammengefasst.
Ja, weil es nichts anderes sein konnte, weil nach den 2 Operationen musste ich jeden Montag zur Kontrolle.
Mhm.
Und für einen Arbeitslosen war das nicht zu machen. Aus Kongo, hier jeden Montag kommen.
Und dann sind Sie halt zum Bistum gegangen und haben gesagt,
ja,
ich kann was, brauchen Sie mich?
Ja, das geht nichts anderes, aber ich kann der Kirche hier helfen.
Ja.
Die Fähigkeiten dazu habe ich.
Und das Erzbistum hat wahrscheinlich gesagt, nehmen wir gerne.
Ja, also tatsächlich, die haben mir viel geholfen.
Mhm.
Ja, also sagen wir gegenseitig dann.
Nachdem Olivier Ndjimbijende einige Jahre zurück im Kongo war und dort arbeitslos war, als katholischer Geistlicher, ist er wieder nach Deutschland gekommen. Und Sie sind dann auch recht schnell Deutscher geworden?
Nein, nicht so schnell. Erst 2011 habe ich die Staatsangehörigkeit
aufgenommen. Das sind dann also nochmal 6 Jahre gewesen. Ich glaube, man muss dann auch 5 Jahre dauerhaft da wohnen, damit es geht, oder? Damit man den Antrag.
Ja, damals 8 Jahre, denke ich. Aber da ich hier studiert hatte, dann hat man das ein bisschen verkürzt.
Wir haben ja eben schon mal darüber gesprochen, dass Sie schon auch vorher in der Zeit immer wieder mit rassistischen Anfeindungen zu tun gehabt haben. Wie sind Sie denn dann damit umgegangen, den Leuten gegenüber, die Sie angefeindet haben?
Ja, also erstens, dann habe ich mich natürlich distanziert. Also in diesem Restaurant zum Beispiel, nach einer Stunde, als niemand zu mir kam, dann habe ich nicht aufgestanden. Aber mit meinem kleinen Deutschkenntnis damals bin ich dann zum Schalter gegangen und zu dieser Dame gesagt, vielen Dank, dass Sie mich nicht bedient haben.
Und wie hat die reagiert?
Rot.
Sehr gut. Aber was macht es mit einem Menschen, wenn er so beleidigt wird?
Das nervt natürlich. Das macht traurig und auch nachdenklich. Warum machen die Leute so? Besonders wenn man auf Menschenfreundlichkeit so eingestellt ist. Das habe ich von meiner Mutter gelernt, dass man freundlich zu allen Menschen sein sollte. Ja, das haben wir auch gelebt. Das habe ich auch in meinem Buch geschrieben. Wenn man das erlebt, da wundert man sich einfach, warum? Der eine ist Mensch, ich bin ein Mensch, wir sind eigentlich als Mensch gleich. Aber warum die einen die anderen nicht mögen, das kann ich mir nicht so vorstellen. Aber wir bilden uns ein, dass die einen höher stehen als die anderen.
Hat Ihnen Ihr Glaube geholfen in so einer Situation?
Oh ja, also wirklich sehr viele, weil nach all diesen Erfahrungen, dann habe ich gebetet. Zunächst mal zur Beruhigung und auch zur Hilfe und auch zur Bekehrung der Welt, dass die anderen etwas besser werden. Das hat mir geholfen. Die anderen sind natürlich nicht alle bekehrt worden, aber Beruhigung habe ich gekriegt und ich denke, Gott mag das Seine.
Aber haben Sie sich nicht manchmal gedacht, lieber Gott, jetzt widme ich dir schon mein Leben. Warum machst du es mir trotzdem so schwer?
Nein, zu diesen Gedanken, Gott sei Dank, bin ich noch nicht gekommen, weil ich so sehr meinen Blick auf Jesus richte. Und wenn ich die Geschichte von ihm anschaue, hat auch er als Sohn Gottes nicht anders erlebt in dieser Welt. Sogar viel schlimmer als ich. Er wurde gekreuzigt.
Ja, wohl wahr. Trotzdem haben Sie eine Menge Erfahrung gemacht in Ihrem Leben. Jetzt haben Sie ein Buch geschrieben und über das reden wir gleich hier, nach den Nachrichten im Münchner Kirchenradio. Er kommt aus dem Kongo, war Pfarrer in Zorneding und hat den Ort verlassen, weil er Angst um sein Leben haben musste. Heute ist er bei mir zu Gast. In der letzten Stunde hat Olivier Njimbijende uns erzählt, was da genau passiert ist, aber auch, dass er dort nicht zum ersten Mal Rassismus am eigenen Leib zu spüren bekommen hat. Jetzt hat er ein Buch geschrieben, der Titel »Und wenn Gott schwarz wäre«. Was drinsteht und was er damit erreichen möchte, das erzählt er uns gleich hier bei Hauptsache Mensch. Olivier Njimbijende ist bei mir zu Gast. Der ehemalige Pfarrer von Zorneding hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Und wenn Gott schwarz wäre«. Hat Gott eine Farbe? Hat er eine Haut? Ist er ein Mann?
Das sind wirklich also ganz entgegengestellte Thesen. Zunächst mal ganz extrem geschildert, damit ich den Leuten zeige, dass der Rassismus wirklich widersprüchlich ist. Und dass der Rassismus auch, es gibt ein Wort auf Deutsch, das sagt, dass es unmöglich ist. Also der Rassismus, das Wort fällt mir jetzt nicht mehr ganz ein. Also widersprüchlich, kein Bestand, keine Zukunft.
Wir kommen gleich noch drauf.
Okay, also ich wollte nur zeigen, dass der Rassismus keine Zukunft hat, weil er eigentlich gegen Gott selbst und gegen sich selbst richtet. Gott hat uns alle erschaffen als seine Abbilder. Also wir sind sozusagen ein Teil von Gott. Und das jede von uns. Also wenn ich einen Menschen hasse als Menschen, wenn ich einen Menschen töte, dann stelle ich mich wirklich gegen Gott, direkt gegen Gott. Welcher Mensch kann sich das leisten?
Haben Sie diesen Titel gewählt oder war das der Verlag?
Nein, das habe ich gewählt und dann haben wir darüber nachgedacht und dann tatsächlich ist es auch so geblieben.
Es fällt sofort auf, dass es eine völlig absurde Fragestellung ist.
Das ist das Wort, das ich suchte.
Absurd.
Die Absurdität des Rassismus wollte ich dadurch zeigen. Ja.
Gelungen. Das Buch ist so aufgeteilt. Im ersten Teil erzählen Sie Ihre Geschichte, was in Zorneding passiert ist, wie es dazu gekommen ist und warum Sie wie reagiert haben. Mhm. Und dann folgen einige sehr unbequeme Fragen, die sich vor allem an die Amtskirche richten, habe ich den Eindruck. Oder an wen richten die sich?
Also tatsächlich einige Fragen an die Amtskirche. Die Kirche allgemein, das heißt an die Christen. Weil einige wirklich Fragen unseres Glaubens oder Fragen an unseren Glauben sind.
Fangen wir einfach mal mit der ersten Frage an, aber ich glaube, das haben Sie gerade schon mehr oder weniger beantwortet. Was, wenn Gott alle Menschen gleich erschaffen hätte? Das ist genau diese Absurdität, natürlich.
Ja.
Punkt, oder?
Ja, das ist wirklich absurd. Das ist ein Kampf gegen Gott.
Okay. Dann geht es aber tatsächlich gegen die Amtskirche. Was, wenn die Kirche wieder arm wäre? Also mir persönlich fallen dazu so goldene Badewannen von einem Bischof ein. Was wollten Sie damit sagen?
Ja, also diese Armut bedeutet nicht zunächst mal eine Geldarmut, sondern eine Verhaltensweise. Das heißt, ich verlasse mich auf Gott. Ich lasse Gott in mir ein. Also zunächst mal Gott vorne und ich hinterher. Das ist die Armut, die ich meine. Und wenn ich meine Kirche anschaue, dann erlebe ich oder habe ich den Eindruck, wenigstens in der Geschichte, dass wir als Kirche, nicht nur die Amtskirche, sondern wir alle, nicht so sehr zunächst mal Gott hingestellt haben und uns nachher, sondern uns selbst zunächst mal. Und jetzt sind wir bei der Amtskirche. Es schien und es scheint manchmal, dass wir viel mehr auf Macht bestehen als auf Art Demut, auf eine Art Vertrauen auf Gott. Und dann natürlich, wenn man sich so auf Gott verlässt und Gott vertraut und zunächst mal Gott hinstellt und den Mensch nachher, dann ordnet man sich nach dem Gotteswillen. Mhm. Und was wollte Gott für diese Welt und für seine Kirche? Das ist die Liebe. Deswegen, dann, wenn wir Geld hätten oder haben als Kirche, dann sollte mit diesem Geld zunächst mal das größte Gebot bedient werden. Und das größte Gebot, Liebe, Nächstenliebe. Und deswegen habe ich gesagt, wenn die Kirche noch arm wäre, aber besser gesagt hätte ich sagen können, noch ärmer würde, weil die Kirche tut schon etwas.
Genau.
Für die Notleidenden, für die Armen. Aber ich denke, da die Kirche immer änderbar ist, da könnten wir noch viel mehr tun.
Aber den Dom verkaufen sollten wir nicht, oder?
Ja, also den Dom nicht, aber viel Gold dabei könnte man anders benutzen.
Okay. In seinem Buch Und wenn Gott schwarz wäre, erzählt der ehemalige Pfarrer von Zornedingen, Olivier Njimijende, nicht nur seine Geschichte, er stellt auch ein paar unbequeme Fragen. Ein paar sind wir schon durchgegangen. Die nächste lautet, was, wenn die Kirche sich selbst lieben würde? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Da müssen Sie noch ein paar Sätze dazu sagen.
Ja, also die Liebe nach meiner Meinung und nach meinem Blick auf Jesus Christus, wenn ich richtig verstanden habe, dann heißt diese Liebe, zu der Jesus uns berufen hat, heißt Gutes tun. Das ist nicht in erster Linie die sexuelle Liebe oder die Liebe zwischen Mann und Frau. Nein, das ist nur ein Bruchteil von dieser Liebe. Aber diese Liebe, die sollte überall da gelebt werden, wo wir mit anderen Menschen zu tun haben. Auch die sexuelle Liebe zwischen Mann und Frau, die sollte diese Liebe beinhalten, dann ist sie tatsächlich Liebe. Wenn nicht, dann ist es nur eine Selbstbedienung.
Aber wir waren gerade, die Kirche sich selbst lieben würde. Den Aspekt habe ich jetzt nicht verstanden.
Ja, das heißt, dass die Kirche sieht zunächst mal, wie wertvoll sie ist. Also sie ist von Gott gewollt. Sie ist von Jesus Christus gewollt. Wenn sie das sieht, dann sollte sich die Kirche viel mehr freudiger werden. Also die Freude, dass die Kirche, dass es sie gibt, dass die Kirche von Gott, von Jesus ausgewählt wurde, wahrnehmen. Und von dieser Wahrnehmung dann weiß sie sich selbst zu schätzen. Und wenn sie sich selbst schätzt, dann weiß sie auch viel besser, wie sie sich verhalten kann mit der Liebe.
Okay.
Und da in Bezug auf die Aufforderung Jesu, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also, das soll zunächst mal bei uns selbst anfangen. Auch die Kirche bei sich selbst. Und die sollte man überall da anschauen, wo die Kirche tätig ist. In der Pastoral, in den Werken der Nächstenliebe, in den Werken, sozialen Werken. Überall, wo die Kirche im Amt ist, sollte sie sehen, aha, wo zeige ich, dass ich tatsächlich von Gott gewollt bin und von Gott ausgesandt bin. Und diese Aussendung heißt Aussendung zum Zeugnis für Gott, der die Liebe ist.
Und dann kann man auch barmherzig sein, oder? Weil das ist die nächste Frage in Ihrem Buch. Was, wenn die Kirche wieder barmherzig würde? Also wir haben doch gerade das Jahr der Barmherzigkeit ganz, ganz lange gefeiert. War das nicht genug?
Ich denke, nein, das ist nur ein Zeichen gewesen, damit wir uns daran noch erinnern. Mhm. Aber das ist keine Sache eines Jahres. Das ist eine Sache unseres ganzen Lebens, weil die Barmherzigkeit nur eine Seite gerade der Liebe ist. Also mit der Liebe sollten wir nicht nur einmal lieben, sondern immer. Mhm. Er hat gesagt, das ist Jesus, liebt euch einander. Und daran werden die Leute erkennen, dass ihr meine Jünger seid.
Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, einmal etwas anders erklärt. Die Fragen aus dem Buch des ehemaligen Pfarrers von Zorneding, Olivier Ndjimbijende, über die wir bisher gesprochen haben, waren nicht sehr verfänglich. Allerdings bei der nächsten Frage, da könnten Sie Ärger mit Ihrem Chef kriegen. Was, wenn Priester heiraten dürften wie die Apostel? Sagen Sie einfach mal so, darf man das als katholischer Priester überhaupt sagen?
Ja, bestimmt, bestimmt. Ich bin mir sicher, auch der Papst stellte sich ab und zu diese Frage und mein Kardinal bestimmt auch und mein Generalvikar bestimmt auch. Ich habe mit denen noch nicht darüber gesprochen, aber die sind Fragen, die tatsächlich bestehen, weil bei dem Priestermangel, da fragt man sich, woher bekommen wir Priester und warum haben wir keine Priester mehr? Natürlich hängt es nicht am Zölibat, aber dass wir zölibatäre Priester haben, das ist eine geschichtliche Frage. Es war nicht immer so. Und warum ist es so gekommen? Das hat nichts Jesus gemacht. Das hat die Kirche selbst, also das kann man auch ändern.
Sie hauen da ganz schön drauf. Also die Wortwahl ist manchmal ganz schön zapfig. Ich habe jetzt gerade mal so einen Abschnitt mir rausgesucht aus Ihrem Buch, gerade aus diesem Kapitel, in dem es um die Frage geht, was, wenn Priester heiraten dürften wie die Apostel. Und da sagen Sie, den Priestermangel hat die Kirche durch ihren Hochmut verschuldet. Schon ein schweres Wort. Mhm. Wenn menschliche Definition sich über göttliche Botschaft hinwegsetzt, fehlt das Innere des Glaubens. Die Kirche muss sich wirklich fragen, warum sollten wir Menschen das, was Jesus im Neuen Testament gesagt und getan hat, willkürlich falsch interpretieren? Also willkürlich falsch interpretieren ist ja ein richtiger Vorwurf. Mhm. Das alles ändern und dann auch noch denken, wir verstünden es besser als er. Das ist Bosheit, Hochmut, Anmaßung und Zerstörung jeder Basis von menschlichem Verständnis. Und das geht alles gegen die Amtskirche. Hängen Sie nicht mehr so sehr an Ihrem Job, oder?
Doch, ganz stark sogar. Und so stark, dass ich gerade diese Fragen mir selbst und meiner Kirche stelle. Also es sind einige Beobachtungen dabei. Ich erzähle nicht alle, aber erste Beobachtung. Priesterlicher Zölibat hat nicht Jesus eingeführt, sondern die Amtskirche. Mhm. Jesus hat beides gewählt, Verheiratete und Unverheiratete. Also wenn
Apostel.
Jesus, die Apostel, ja. Also wenn Jesus, der Gründer seiner Kirche, das so gemacht hat, dann hat er selbst als Sohn Gottes und als Gott seine Gründe. Und da sehe ich wirklich einen Bruch zwischen uns als Kirche und Jesus. Jesus wollte das so und wir behaupten, nein, nicht so, sondern so, anders als Jesus es getan hat. Das scheint mir ein bisschen hochmütig. Also, wer ist der Gründer der Kirche? Wer ist der Besitzer der Kirche? Wir, die Amtskirche oder Jesus? Deswegen benutze ich diese starken Worte, so die Demut und Anmaßung. Wenn ich ausgesandt bin, dann muss ich das sagen, was derjenige gesagt hat, der mich ausgesandt hat. Nicht anders.
Wir können gleich, glaube ich, auch das nächste Kapitel mit in diese Argumentationsschiene reinnehmen, weil die letzte Frage ist, was, wenn Gott eine Frau wäre? Auch da sagen Sie, ja, die waren auch um Jesus drumherum.
Ja. Aber ich wollte noch mal ein kleines Beispiel von der Hochmut noch erzählen, weil es tatsächlich um die Aussage und Aufforderung Jesu geht. Nennt niemand euren Vater auf der Erde. Ihr alle seid Brüder und Schwestern. Was tun wir als Christen, als Priester? Wir haben die Pfarrer, die Äbte oder Äbtissinnen, die Patres. All diese Namen, die kommen von diesem Vater. Und nennen wir unseren Papst nicht nur Vater, sondern Heiliger Vater. Das ist das eine. Das hat doch Jesus gesagt. Nein, das soll nicht so sein. Und zweitens, in unserer Messfeier, im vierten eucharistischen Gebet, steht, wir beten zu Gott als zum Heiligen Vater. Wortwörtlich das gleiche Wort, Heiliger Vater, was wir für den Papst benutzen. Also wir benutzen das gleiche Wort sowohl für den Papst als auch für Gott Vater.
Also diese ganzen Titel finden Sie eigentlich falsch im Prinzip?
Nicht alle Titel, sondern die Titel, die wirklich also gegen das Wort Gottes stellen.
Die also stellen. Einen Vater zwischenschalten.
Ja, was Jesus uns gesagt hat, was wir nicht tun sollten. Es geht nur darum, ein bisschen darüber nachzudenken und dann sieht man, das passt nicht. Mhm. Also was nicht passt, sollten wir weglassen.
Olivier Njimijende ist mein Gast heute bei Hauptsache Mensch. Die Kirche sollte sich mehr nach der Bibel richten und nicht an Kirchengesetzen festhalten, nur weil es sie schon immer gibt. Das sagt mein heutiger Gast, der ehemalige Pfarrer von Zorneding, Olivier Njimijende. Eben haben wir die Situation der Kirche analysiert, die, wenn ich sie richtig verstanden habe, total verfahren ist. Ja, eingefahren, festgezurrt ist und sich, ja, lässt die sich einfach so ändern? Was ist da Ihre Vision? Würden Sie es anfassen wollen, dass es besser wird?
Ja, wenn wir uns wie die Bayern uns verhalten würden, dann würde es schon gehen.
Okay, machen die?
In Bayern heißt es, wo ein Wille, da ein Weg. Also wenn wir es wollten, ein bisschen die Kirche zu ändern und besser in Bezug auf das Wort Gottes und auf Jesus Christus, etwas demütiger, das könnten wir weglassen, solche Worte. Also besonders im eucharistischen Hochgebet, das kann man schnell liturgisch weglassen.
Ja, aber Frauen, Priester, verheiratete Priester, so schnell geht das, glaube ich, nicht. Da müssten ja eine ganze Menge Kirchengesetze geändert werden.
Ja, klar.
Wie Sie sagen, das sind Gesetze, die sind von Menschen gemacht, aber die müssten erstmal geändert werden.
Ja, ja. Und die hat man auch schon in der Geschichte mehrmals geändert. Also wir können weiter ändern. Aber das wollen wir eigentlich vielleicht nicht oder wollen einige in der Kirche nicht, weil wir ein bisschen faul sind manchmal, wenn es um Änderungen geht. Wie Sie sagen, da muss man vieles tun.
Und ja, im Prinzip musste man den ganzen, ich sag mal etwas despektierlich, Laden einstampfen und neu aufbauen.
Ja, und dazu wirklich möchte ich meine Kirche einladen. Und das ist mein Vorschlag als Christ, als Priester und als Forscher. Das habe ich entdeckt und auch nichts Neues. Ich bin nur etwas aufmerksamer darauf oder sensibler darauf geworden, aber viele andere, die merken das auch. Ich denke, auch der Kardinal merkt das,
Das, ich meine, viele dieser Thesen sind ja Dinge, die über die Gläubige auch wirklich fürchterlich sauer sind. Also Frauen regen sich auf, dass sie nicht Priesterinnen werden dürfen. Ja. Familien gehen zum Pfarrer und merken, Mensch, der kann mir jetzt wirklich nicht helfen bei der Kindererziehung, weil der hat einfach keine Ahnung, wie es ist, 3 Nächte nicht geschlafen zu haben, weil das Kind ständig geplärrt hat. Und wenn ich diese goldenen Badewannen von diesem Protzbischof sehe, dann werde ich einfach mal sauer. Das ist eine Analyse, die ist jetzt, naja, ich glaube, die hätten sie fast von jedem Gläubigen haben können. Aber wo kann man da ansetzen? Das ist, was wollen Sie erreichen mit diesem Buch?
Ja, also ich möchte die Kirche nicht ändern oder ändern lassen, um sie moderner zu machen, um der Modernität zu willen. Nein, ich möchte die Kirche näher zu Jesus gestalten, besser auf Jesus einstellen. Sozusagen, wenn man so heutzutage mit Programmen da arbeiten oder ein programmatisches Wort benutzen sollte, also mit Jesus oder auf Jesus abstimmen, um einiges, was uns zu sehr belastet, weglassen, damit wir auch viel beweglicher werden als Kirche. Und ganz konkret, da sollte man ganz einfach sich hinsetzen und sehen, was im Kirchenrecht mit der Nächstenliebe zusammenpasst. Was nicht zusammenpasst, dann sollte man das weglassen.
Und wer sollte das entscheiden?
Vom Papst mit seinen Kardinälen, die haben die Macht in der Kirche. Papst, Kardinäle, Erzbischöfe, Bischöfe besonders. Mhm. Und die Bischöfe haben auch ihre Gremien. Und die Bischöfe sind auch zum Teil selbstständig. In der Kirche kann ein Bischof seine Diözese so führen, wie er sich das vorstellt. Das wissen nicht alle, aber die sind nicht in allem mit Rom oder an Rom gebunden. Die haben schon eine gewisse Freiheit für die Verwaltung ihrer Kirchen.
Ja. Aber wenn ich Sie dann richtig verstehe, dann wollen Sie gar nicht, dass die Kirche anders organisiert wird, sondern dass man bei allem, was man tut, Jesus an erste Stelle stellt, Gott an erste Stelle stellt.
Ja, ja, ja.
Und dann also, alles, was man tut, überprüft, ob es mit dem Evangelium konform geht.
Absolut.
Und wenn Gott schwarz wäre, so heißt das Buch des ehemaligen Zornedinger Pfarrers Olivier Njimbijende. Die Überlegungen in diesem Buch, sind das Ergebnisse Ihrer derzeitigen Forschung oder ist das was, was noch nebenbei in Ihrem Kopf herumgegeistert ist?
Na, eher nebenbei, weil meine jetzige Tätigkeit ist viel später gekommen. Ich war schon dabei, also mein Buch zu schreiben und an meine Thesen oder meine Gedanken. Ich möchte nicht das Wort Thesen, auch wenn es manchmal so irgendwo erscheint, weil schnell in diesem Jahr könnte man an die Thesen von...
An die 95 von Martin Luther denken.
Ja, das möchte ich gar nicht. Okay, also das war schon vorher, aber das hat ein bisschen auch irgendwie eine kleine Verbindung, weil was ich jetzt erforsche, die Fluchtursachen, Integrationsmöglichkeiten, das ist auch in Richtung Gerechtigkeit schaffen, Nächstenliebe schaffen im Rahmen eines Staates, im Rahmen der Gesetze eines Staates und auch im Rahmen dieser Weltgemeinschaft, im Rahmen der
Globalisierung.
Ja, im Rahmen der Globalisierung. Also wie könnte man das schaffen, dass die Flüchtlinge nicht mehr so massiv hierher kämen? Ja klar, man muss zum Beispiel nur eine Sache, die Kriege, die verschiedenen Kriege, die in ihren jeweiligen Ländern toben, einfach zur Stille bringen.
Das einzige komplizierte Wort daran ist das Wort einfach.
Ja, genau, genau. Aber wenn wir uns anstrengen, da könnte man es schaffen. Leider, wir stellen unsere eigenen Thesen, eigene Vorhaben immer in Vordergrund als die Gesetze, die Werte Gottes, ja, als das Wort Gottes. Leider überall. Das ist nicht nur in der Welt, sondern auch in der Kirche und auch manchmal bei Priestern und ich selbst nicht ausgenommen.
Wie geht es bei Ihnen persönlich weiter? Sie werden weiter in Eichstätt an der Uni sein?
Ja, also bis zu meiner Rente. Da bleibe ich noch da, arbeite ich immer noch da. Und da ich bald nicht mehr so arbeitsmäßig verpflichtet werde, sondern als Rentner, natürlich heißt es nicht, dass ich nicht mehr tätig werde. Nein, bis zu meinem Tod werde ich immer tätig sein.
Sie sind tatsächlich im Rentenalter, erstaunlicherweise. Das sieht man Ihnen überhaupt nicht an. Das war eine Geschichte, die ich gar nicht glauben konnte. Aber Sie könnten im Prinzip jetzt in Rente gehen, wenn Sie wollten.
Ja, ja. Das könnte schon sein, ja.
Tun Sie es nicht? Bleiben Sie aufmüpfig? Ja, sagen Sie Ihre Meinung?
Nein, ich tue das noch nicht, weil es die Möglichkeit besteht, bei der Priester bis zum 70. Lebensjahr. Und ich möchte sogar darüber noch hinaus vielleicht ein Jahr, zwei Jahre dazu bringen, damit ich wenigstens die Projekte an der Uni zu Ende führe. Dann bin ich zufrieden. Dann fange ich andere Projekte an.
Okay. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute dabei und sage herzlichen Dank für das schöne Gespräch.
Vielen Dank auch, ja.